Wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus Jona 3, damit es auch jeder findet, ab Vers 1. Jona 3, ab Vers 1. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, vor Gott 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und dann jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ja, liebe Geschwister, die Geschichte von Jona gehört mit Sicherheit zu den eindrücklichsten und auch einprägsamsten Erzählungen der Bibel. Ich denke, dass sie auch deshalb so bekannt ist, weil sie plastisch und nachvollziehbar die Geschichte eines Menschen schildert, der versucht, vor Gott zunächst zu fliehen, der jedoch am Ende einsehen muss, dass Gott mächtiger ist als wir Menschen und es nicht möglich ist, vor Gott zu fliehen. Außerdem spielt noch jemand eine Hauptrolle, und das ist dieser riesige Fisch. Und ich denke, dass das gerade auch für Kinder wahrscheinlich so eine ganz spannende und interessante Geschichte ist, weil er halt auch dieser große Fisch, der den Jona dann da verschluckt, mit vorkommt. Und ein letzter Punkt ist, dass die Geschichte, denke ich, auch vergleichsweise kurz ist. Man kann sie in einem Rutsch durchlesen. Ich denke, dass wir aus der Geschichte ganz banal lernen können, dass es nicht schaden kann, wenn ein Zeugnis über Gottes Allmacht und Stärke die Spannung und die Dramatik einer Situation auch an die Zuhörer weitergibt. In Vorbereitung auf die Predigt bin ich noch über ein anderes Bibelwort gestolpert, wobei das Wort stolpern hier von mir bewusst gewählt wurde, und zwar aus der Offenbarung 3,20. Da heißt es: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl, was wir nachher ja auch feiern, mit ihm halten und er mit mir. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal über Fenster und Türen Gedanken gemacht habt. Es geht jetzt also nicht per se um die Frage, wie teuer diese Teile sind. Die sind zum Teil sehr, sehr teuer. Sondern es geht eher um den Sinn, den Unsinn, Zweck und Funktion eines Fensters und einer Tür. Im Mittelalter, ich glaube, das hat auch hier in der Gemeinde keiner mehr miterlebt, aber im Mittelalter als die Frauen noch schön und auch die Männer wild waren, da lebten Menschen bisweilen auf Burgen, auf stolzen Burgen. Und wenn man so heute vielleicht auch Menschen fragt, dann stellt man sich das oftmals ja recht romantisch vor. Ja. Jeder, der von euch schon mal eine Burg besichtigt hat und alleine eine Toilette sich angeschaut hat in so einer Burg, die sind meistens an der Burgaußenmauer befestigt, der wird relativ schnell feststellen, dass es mit Komfort und Romantik auf Burgen nicht so weit her war. Im Winter, gerade hier auch im Bergischen Land dann wahrscheinlich, zog dann der eisige Wind durch die undichten Fensterhöhlen und man zog sich dann zurück in einen Raum der Burg, den man beheizen konnte. Das heißt, so ein Fenster hatte zwar durchaus die Funktion, dass man seinen Blick von innen nach außen wandern lassen konnte, aber sie waren nicht besonders groß, aus dem einfachen Grund, dass auch durch diese Fensterhöhlen die Unbilden dann der Natur nach innen drangen. Und erst mit dem Aufkommen wirklich dichter Fensterscheiben ist es also heute möglich, wie wir das hier ja bei uns auch sehen, große Fensterflächen oder große Flächen abzudecken, sodass man dann auch Fenster in Wohnhäusern haben konnte, die vor Regen und Wind schützten, aber man auch nach draußen blicken konnte. Eine Tür wiederum hat folgende Funktion und folgenden Zweck. Ich werde euch da nichts Neues sagen, durch eine Tür mein Haus betreten. Und gleichzeitig bietet eine Tür natürlich auch immer Schutz vor Angriffen, vor ungebetenen Besuchern. Jetzt heißt es ja in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist zunächst mal eine relativ alltägliche Situation, es klopft oder klingelt. Und jetzt muss jeder sich entscheiden, mache ich auf oder stelle ich mich tot. Das heißt, erlaube ich dem fremden Gast, dass er mein Haus betreten darf, öffne ich ihm meine Tür oder lasse ich ihn vor der Tür stehen. Ich denke, wir alle kennen die Situation, der Bofrostmann klingelt, vielleicht ein Vertreter, ein Nachbar, wer auch immer. In allen Situationen gemeinsam ist die Tatsache, dass nicht ich es bin, der klopft, dass die Aktion also nicht von mir ausgeht, sondern dass ein Klopfender sozusagen in mein Leben tritt. Lasst uns das mal im Hinterkopf behalten. In der Vorgeschichte zu unserer heutigen Bibelstelle tritt auch jemand in das Leben des Jona. Das liest man ganz am Anfang in Jona 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und jetzt kommt das große Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Hier ist es nicht ein Vertreter und kein Bofrostmann. Gott selbst tritt in das Leben dieses Jona. Und Jona ist ganz und gar nicht begeistert davon. Und er möchte fliehen vor Gottes Anweisungen. Wie steht es da eigentlich mit uns heute Morgen, mit mir, mit dir? Wie verhalten wir uns, wenn Menschen plötzlich, oder nicht nur Menschen, auch Situationen in unser Leben treten, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben? Was tun wir eigentlich, wenn unser Plan durcheinandergewirbelt wird und wir plötzlich nicht mehr Herr, oder heute sagt man auch Herrin, unseres Tuns sind? Ergreifen wir dann auch die Flucht, wie Jona es hier tat? Sind wir nicht auch oftmals Menschen, die sich ihren Tagesplan und auch ihren Lebensplan zurechtgezimmert haben und die dann sehr, sehr ungehalten reagieren, wenn es plötzlich unerwartet klopft und ein ungebetener Gast vor der Tür steht? Im übertragenen Sinne, liebe Geschwister, kann dieser ungebetene Gast auch der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit oder auch der Tod eines lieben Angehörigen sein. Ja? Plötzlich klopft der Tod unerwartet und unwillkommen an meine Tür und bittet, eingelassen zu werden. Was nun? Wir Menschen, das sehen wir hier bei Jona, versuchen oftmals, uns einer unliebsamen Situation durch Flucht zu entziehen. Manche betäuben auch ihre Gefühle und Sinne mit Alkohol oder Drogen. Oder sie leugnen schlichtweg das Klopfen an der Tür, um so vermeintlich dem Unvermeidlichen zu entgehen. Und manchmal erscheint es uns vielleicht so, dass die Menschen damit zunächst Erfolg haben. Jona jedoch ist ein Beispiel dafür, dass uns das nicht gelingen kann, sofern Gott derjenige ist, der machtvoll an unsere Türe pocht und Einlass erbittet. Wer meine Familie näher kennt, der weiß, dass wir Katzen lieben. Und wir besitzen zu Hause ein Fernsehgerät, was die moderne Technik macht es möglich, sich mit dem Internet verbinden kann. Und so sitzen wir manchmal abends da und schauen uns eine Dokumentation über Kätzchen an. Und in Vorbereitung der Predigt haben wir das auch gemacht. Und dann erschien plötzlich so ein kleiner Hinweis, 15 Minuten Video. Und da stand Heukelbach drunter. Und irgendwie sage ich zu meiner Frau, lass uns das mal anklicken. Wir klickten es an. Und da begann ein, muss ich aufpassen, etwas älterer Mann, ganz ruhig und ganz sachlich über sein Leben zu sprechen, sein Leben zu schildern. Und er berichtete, dass er, wie so viele junge Menschen auch, einst nach dem Sinn des Lebens, er hat das sehr schön beschrieben, nach den wirklich wertvollen Perlen, wie er es nannte, suchte. Und er fand sie nicht. Und dann ist er mit 20 Jahren in die französische Fremdenlegion eingetreten. Und für alle, die sich jetzt da vielleicht nicht so mit auskennen, diese Legion ist nicht nur ein Militärverband, sondern sie wirkt ja mit dem Slogan Legio Patria Nostra, das heißt, die Legion ist unser Vaterland. Das heißt, wer in die Legion eintritt, der gibt sozusagen sein altes Leben auf und beginnt sozusagen ein neues Leben in der Legion. Er verschreibt sich mit Leib und Seele diesem Verband. Und bei diesem jungen Mann war es so, er suchte, wie gesagt, den Sinn des Lebens und die Legion war noch nicht genug. Da gibt es nochmal eine Abstufung und an der Spitze sozusagen, was man da erreichen kann, ist das Deuxième Rep. Das ist das zweite Fallschirmjägerregiment der Legion in Calvi auf Korsika, die Elite der Elite. Und viele Sinnsucher auf der ganzen Welt, aus vielen Ländern, suchen sozusagen die Erfüllung, den Sinn. Und sie zieht es dorthin und wer es in das Deuxième Rep geschafft hat, der hat es sozusagen geschafft. Und dieser Kurt Becker, hieß der Mann, hat es geschafft. Und was jetzt man wissen muss, ist, diese Einheit wird von Frankreich immer an vorderster Front eingesetzt. Und so ist dieser Mann in Afrika eingesetzt worden, ich glaube Algerien auch. Und er hat furchtbarste Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen an Zivilisten gesehen. Und er hat, man könnte es vielleicht so formulieren, die schreckliche Fratze auch des natürlichen Menschen, der getrennt von Gott Schrecken, Not, Tod und Verderben über die Erde bringt, gesehen. Und er erwähnte, dass er da zwar per se jetzt nicht gesagt hätte, es gibt keinen Gott, aber für ihn hatte das alles überhaupt keine Bedeutung. Und er kommt zurück von einem dieser furchtbaren Einsätze, er kommt zurück und geht mit zwei Kameraden, sie wollen abends feiern und sie haben ein Hotel, wo sie wohl immer hingehen. Und der Taxifahrer warnt sie schon, Leute, da hat sich was verändert. Da wohnen jetzt so komische Deutsche, die laufen da den ganzen Tag mit Bibeln rum. Und die drei fremden Legionäre, die eigentlich was trinken wollten, sagten, wir gehen da mal hin. Und interessant ist, dass sie sich dachten, die schmeißen uns mit Sicherheit gleich wieder raus. Und jetzt passiert etwas und ich glaube, das ist auch für uns als Gemeinde durchaus interessant und wichtig. Was macht man, wenn plötzlich drei völlig deplatzierte Gestalten in Uniform da reinmarschieren? Wie diese Fremdenlegionäre. Und dieser Kurt Becker schildert nun, dass er vollkommen erstaunt war. Die haben ihn reinkommen lassen, alle reinkommen lassen. Und dann beteten diese Menschen auch noch dafür und dankten, dass Gott sozusagen diese drei Männer hier reingeführt hat. Und wir haben jetzt eine wunderbare Situation. Ich glaube, Gott hat hier von zwei Seiten geklopft. Also zunächst einmal, ohne dass die Soldaten es wollten, landen sie jetzt sozusagen bei diesen Christen. Sie klopfen im übertragenen Sinne an eine Gemeindetür und die Geschwister lassen sie mit offenen Armen eintreten. Frage ist natürlich, die Bibel wirft das ja auch an verschiedenen Stellen auch, diese Frage auf, würde ich auch so reagieren? Und, was vielleicht noch wichtiger ist, Gott klopft natürlich auch bei diesen drei Legionären an. Die wollten sie eigentlich mit Alkohol beschäftigen, auch betäuben. Und jetzt stehen sie plötzlich unter all diesen Christen und sie bekommen etwas völlig anderes eingeschenkt. Das heißt, in ihre Gläser wird nicht Wein und Bier gefüllt, sondern Gottes Wort. Gottes Wort wird plötzlich da eingeschenkt. Ja, und dann passiert sozusagen ein kleines Wunder. Diese drei Legionäre, die bleiben. Die sagen nicht, knackt hier. Nein, die bleiben. Und sie bekommen Schriften mit und die lesen sie. Und sie lesen plötzlich in der Bibel. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und dann, ich hatte es in einer meiner letzten Predigten erwähnt, Menschen mögen da unterschiedlich sein, aber dieser Kurt Becker schildert, dass ihm interessanterweise relativ schnell klar war, dass er ein Sünder vor Gott ist. Das war ihm klar. Er konnte Gott nichts bringen. Und dann hat er eine Frage, und das ist, denke ich, auch die Frage, die Luther umgetrieben hat, Martin Luther. Wenn man sieht, was man für ein Sünder ist, wie komme ich denn nun mit Gott ins Reine? Und das, liebe Geschwister, ist die Frage aller Fragen. Das heißt, wenn ein Mensch zunächst einmal erkannt hat, ich bin vor Gott schuldig geworden, und dass dieser Jesus Christus, von dem man vielleicht mal irgendwo was gehört hat, der vor 2000 Jahren da in Golgatha ans Kreuz geschlagen wurde, dass dieser Jesus Christus gerade für mich auch den Tod erleiden musste. Und dann bleibt die Frage, ja, was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das? Hast du jemals vor dieser Frage gestanden? Und die Frage ist jetzt fast ketzerisch, weil ihr mir vielleicht sagt, stellt ihr uns für Fragen, das ist doch eigentlich klar. Aber weißt du überhaupt, warum du Jesus brauchst? Kannst du nur das Glaubensbekenntnis nachbeten oder weißt du auch, was diese Worte konkret für dich bedeuten? Meine Frau und ich waren jetzt in der wiederaufgebauten Frauenkirche in Dresden im Gottesdienst. Und da saßen auch bemerkenswert viele Menschen und da ging es ja auch um das Glaubensbekenntnis. Und ich stellte mir immer die Frage, wisst ihr eigentlich, was ihr da auch betet? Oder was ihr nachsprecht? Ja. Wissen wir, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, was wir da sagen? Wissen wir, wenn wir sagen, und an Jesus Christus, seinen ungeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Ähnlich wie beim Vater Unser sind diese Worte ganz, ganz schnell gesprochen. Aber wissen wir überhaupt, was wir da sprechen? Ein Schöpfer, ein Heiliger Geist, eine Jungfrau, auferstanden von den Toten, richten die Lebenden und die Toten, Vergebung der Sünden. Und am Ende nochmal Auferstehung der Toten. Lieber Freund, weißt du denn überhaupt, was du da sprichst? Du nennst dich vielleicht einen Christen, aber könntest du das überhaupt erklären, was das heißt? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich hoffe, für uns alle, die wir hier sitzen und die Predigt hören, ich hoffe für uns alle, dass der einst wirklich für jeden von uns die Stunde kommt, dass es Gott ist, der aus reiner Gnade und aus eigenem Entschluss an die Tür deines, meines Herzens klopft und bittet, eingelassen zu werden. Was nun? Bleibst du, wie Kurt Becker in seinem Zeugnis ausführt? Bleibst du da? Oder lässt du die Türe zu oder fliehst sogar wie Jona? Oder bist du wie dieser Kämmerer aus Äthiopien? Eine wunderbare Geschichte, Apostelgeschichte 8. Auch hier ist klar, wer klopft. Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Gott gibt den Auftrag. Und Philippus geht. Und er stand auf und ging, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Der Mann kommt aus Äthiopien, weit weg. Hätte man auch sagen können, was will ich mit dem? Dem hat ja nun gar nichts zu tun. Aber Philippus geht. Und dieser Kämmerer, der geht nach Jerusalem, er zieht jetzt wieder nach Hause. Ihr kennt die Geschichte. Und Gott spricht nochmal. Der Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Ja, wieder ist es Gott, der weiß, was der Kämmerer da tut, und der Philippus einen ganz klaren Auftrag gibt. Und nun geht da Philippus hin und hört, dass dieser Kämmerer da den Propheten Jesaja las und sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Eine wunderbare Frage. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Kämmerer ist schon interessant, er liest was er gar nicht versteht scheinbar, aber ihm ist die Bedeutung des Textes irgendwie klar. Naja, und die Stelle, die er dann aufgeschlagen hat, bei Gott gibt es wie gesagt keine Zufälle, heißt es, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und man sieht, dass der Kämmerer wirklich Interesse hat. Der fragt, was soll das heißen? Wer ist das? Von wem redet denn da die Schrift? Naja, und der Philippus, das ist übrigens auch die Aufgabe für jeden, wir sollen Zeugnis geben, ja, wenn verlangt, wenn nötig. Und Philippus tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. So, und wir sehen, auch das ist Gottes Gnade. Das Wort, das kommt nie leer zurück. Und nachdem das Evangelium gepredigt wurde, da kommen sie am Wasser vorbei. Und der Kämmerer auf einmal merkt, hey, das ist es doch, da ist Wasser. Da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Tja, und der Wagen wird angehalten und Philippus tauft ihn. Und der Geist des Herrn hat dann den Kämmerer, wie wir lesen, entrückt. Und, umgekehrt, Verzeihung. Kannst ja mal probieren, aber ihr kennt die Schrift. Nein. Entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. So, aber der zog seine Straße fröhlich weiter. Und Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ja, liebe Geschwister, der Geist Gottes war es, der die beiden zusammenführte. Das heißt, Gott hat den Anfang gemacht. Er klopfte an und beide Männer nutzten die Situation Gott zur Ehre. Beide Männer waren bereit, auf Gottes Wort zu hören, Gottes Weg zu gehen und die von Gott herbeigeführte Situation zu nutzen. Bist du, bin ich dazu auch immer bereit? Und nochmal, wir haben die Begegnung, oder diese Begegnung, die wir hier geschildert bekommen, wir haben das nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand. Es ist Gott, der in das Leben eines Menschen tritt, der ihn, jetzt kommen wir zu dem Wort, was ich vorhin verwendet habe, der ihn stolpern lässt. Gott war es, der diesen Stein des Anstoßes, wie es in 1. Petrus 2 geschrieben steht, geschaffen hat. 1. Petrus 2, 6. Warum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch, nun die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Jesus Christus ist dieser Stein des Anstoßes. Der überhebliche, der selbstsichere Mensch, der immer wieder glaubt, die Perlen des Lebens fern von Gott finden zu können, der muss, wenn Gott in sein Leben tritt, erkennen, dass er vor dem Schöpfer der Welt schuldig geworden ist und dass er nicht vor seinem Gericht bestehen kann. Er kann vielleicht, sage ich jetzt mal, vielleicht hier auf der Erde vor ihm fliehen, muss aber nach seinem Tod vor Gottes Angesicht treten und hat dann nichts, aber auch rein gar nichts zu seiner Verteidigung vorzuweisen. Von daher ist auch wichtig, dass wenn man das Evangelium verkündet, dass man den Menschen nicht in erster Linie Glück und Frieden auf Erden versprechen sollte, sondern dass man ihnen deutlich macht, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird, dass es um Himmel und Hölle geht. Das, liebe Geschwister, ist nicht schön. Und viele wollen das nicht hören. Pastor, lass mich doch damit in Ruhe. Lass mich doch mit deiner Hölle in Ruhe. Aber das genau ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Seit dem Sündenfall im Garten Eden sind wir Menschen von Gott getrennt. Und der Tod wartet auf alle von uns. Es gibt kein Entrinnen. Aber Gott ist fair. Gott ist fair. Er lässt uns nicht unvorbereitet ins, wie man so schön sagt, Messer laufen. Gott hat uns in seiner heiligen Schrift die Spielregeln erklärt, die er, man könnte fragen, welches Recht hat Gott dazu? Nun, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, deshalb ist er auch berechtigt, Regeln aufzustellen. Und diese Regeln, die rufen nach jedem von uns. Sie rufen, Mensch, wenn du wirklich glaubst, stark und mächtig zu sein und wenn du glaubst, einen freien Willen zu besitzen, der alles erzwingt, Wenn das so sein sollte, dann halte dich doch an meine Gebote. Ja? Wenn du sagst, das kann ich, dann mach es doch. Und wenn du die Gebote alle gehalten hast, dann ziehst du mit mir in den Himmel ein. Deshalb ist es wichtig, Menschen auch die Gebote erstmal, die Spielregeln zu nennen. Wenn ich die nicht kenne, komme ich vielleicht wirklich auf die Idee, na, so schwer wird es nicht sein. Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann müssen wir erkennen, dass wir diesen Geboten niemals in Gänze gehorchen können. Und dann müssen wir auch offen zugeben, das Himmelreich, das wird für uns immer verschlossen bleiben. Jetzt gibt es natürlich hier im Rheinland, ob es nur in Düsseldorf ist oder in Köln oder wo auch immer, da hier wird so ein rheinisches Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal was von gehört habt. Das ist so, am Ende kommen alle irgendwie in den Himmel. So, und ich glaube, dass, oder ich denke, dass da durchaus viele irgendwie das so denken. Na, irgendwie, jetzt bleib mal locker, das wird schon irgendwie gehen, wir kommen irgendwie alle in den Himmel. Ich behaupte mal, dass es nur ein Trost ist, der am Ende zerbrechen wird. Im einfachen Grund. Gott ist kein Lügner. Er widerspricht sich nicht selbst. Und so wollen wir heute Morgen die Menschen von Ninive noch einmal genau anschauen. Ab Vers 4 heißt es in der Bibelstelle: Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich den Sack und setzte sich in die Asche. Und dann lässt er ausrufen, Befehl geben, Mensch und Vieh, alle sollen sich daran beteiligen. Kinder werden jetzt fragen, was hat denn der Ochse und das Pferd vielleicht damit zu tun, aber ich denke, der König will damit seine Ernsthaftigkeit auch deutlich machen, also dass er sagt, also wirklich alle Kreatur soll sich daran beteiligen. Und dann in Vers 9 dieser prägnante Satz: Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt, dass ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und dann Vers 10: Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Liebe Gemeinde, Gott hat hier an die Herzen der Bewohner von Ninive angeklopft. Vom König bis zum gemeinen Volk, und die Menschen, die verschlossen ihre Herzen nicht und sie glaubten an Gott. Was ist das doch für ein gewaltiges Zeugnis? Das Schöne ist, dass die Bibel ja nicht zusammenhanglos ist. Und so werden immer wieder auch Teile des Alten Testamentes im Neuen aufgegriffen. Und der Herr Jesus selbst macht deutlich, dass die Bewohner von Ninive ein gewaltiges Zeugnis sind. Matthäus 12, ab Vers 38. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Ja, die Menschen, so nach dem Motto, wie mit dem armen Lazarus, wenn da nur wirklich so ein richtig gewaltiges Zeichen käme, dann würden wir natürlich. Ja? Was richtig, Großes. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, es wird ihm kein Zeichen geben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und jetzt der Satz: Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Ja, Gott, der Herr, klopfte an die Herzen der Menschen von Ninive und diese taten Buße in Sack und Asche. Sie diskutierten nicht, ja? Sie flohen nicht und sie suchten auch keine Einwände gegen Gottes Urteil. Sie erkannten Gottes Urteil über ihre Sünden an und sie taten Buße. Wie steht es da mit uns heute Morgen? Wie steht es da mit dir? Wie steht es mit mir? Wenn wir plötzlich mit Gottes Urteil über unsere Sünden konfrontiert werden, suchen wir Ausreden? Wollen wir fliehen oder sprechen wir, ja Herr, dein Urteil ist wahr, so verfahre nun mit mir nach deinem Wohlgefallen. Und liebe Geschwister, dass das Spannende ist ja, wenn man wegen mir ein Latinum an der Uni macht, ich nehme mal was besonders Grauenhaftes, dann ist es so, dass wenn man den Schein einmal in der Tasche hat, hat man ihn in der Tasche. Wenn man Christ geworden ist, heißt das zunächst einmal nicht, dass man sozusagen jetzt in den nächsten Jahren nicht immer wieder auch von Gott auf Punkte im Leben aufmerksam gemacht wird, wo man Sünden begeht, von denen man vielleicht 10, 15, 20 Jahre gar nichts geahnt hat. Das heißt, wir werden immer wieder auch mit Gottes Urteil über unser Leben konfrontiert sein. Das heißt, auch wenn ich 40, 50 Jahre Christ war, kann es passieren, dass es mir auf einmal mit 80 wie Schuppen von den Augen fällt und ich vor einem Urteil Gottes stehe. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und die entscheidende Frage, denke ich, ist, sind wir auch wie die Menschen von Ninive, die ihre ganze Hoffnung ganz allein auf Gott und seine Gnade setzten? Denn genau das taten sie ja. Das Stichwort ist, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht vergerben. Sie waren sich nicht hundertprozentig sicher, ob ihre Buße ausreichen würde. Aber sie ergriffen die einzige Chance, die sie sahen. Und das war Gott. Buße zu tun. Buße zu tun vor Gott. Und Gott ließ ab von seinem Zorn und er verschonte die Stadt Ninive. Und ist das nicht etwas ganz Wunderbares, was uns allen wirklich auch Hoffnung geben sollte? Und der Herr Jesus macht ja auch deutlich, dass wir es nicht mehr nur mit einem Jona zu tun haben. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Liebe Geschwister, wir haben den Sohn Gottes, Jesus Christus, auf den wir uns berufen dürfen. Er ist kein sterblicher Mensch wie Jona, der uns Gottes Gerichtsurteil verkündet, sondern es ist der Messias, es ist Gottes Sohn, der Herr Jesus Christus, dessen Leiden und Sterben am Kreuz uns zur Umkehr mahnen. An unserer Stadt wurde er getötet, sodass wir uns auf seinen Stellvertretertod am Kreuz für unsere Sünden berufen dürfen. Und seine Auferstehung am dritten Tag ist somit auch unsere Auferstehung und unsere Hoffnung. Er ging uns voran zum Vater und wir dürfen ihm einst folgen. Glaubst du das? Glaubst du das? Und so möchte ich schließen mit dem bereits mehrfach zitierten Bibelwort aus der Offenbarung des Johannes: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Ich werde hineingehen das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Ich möchte noch kurz einmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir bitten dich darum, schenke uns aufnahmebereite Herzen auf dein Klopfen zu hören. Schenke uns bußfertige Herzen, wie sie die Menschen von Ninive hatten, dass wir bereit sind, dein Urteil über unser Leben anzuerkennen. Und hab Dank dafür, Herr Jesus, dass du bereits für unsere Sünden den Tod erlitten hast und wir durch dich einen Weg zurück zum Vater bekommen haben. In Jesu Namen. Amen.